Heute Morgen wieder eine neue Folge, mittlerweile Folge 4 des PAV-Podcastes. Heute mit Kurt Santelmann auf der anderen Leitung und wir wollen uns mit dem ja brennenden und ubiquitären Thema der Digitalisierung und der Position des Verbandes auseinandersetzen. Guten Morgen, Kurt.
Hallo, Max.
Willst du dich kurz vorstellen in 3, 4 Sätzen? Du bist ja auch ein, man muss schon sagen, Urgestein. Der PAV ohne Kurt ist nicht vorstellbar, sagen wir hier in Südwürttemberg.
Ja, ob die das in den anderen Bezirken auch so sehen, weiß ich nicht. Also ich bin Kurt Santelmann, ich bin Lehrer für Französisch, Spanisch und Geschichte am Karl-von-Frisch-Gymnasium Dusslingen und bin im PAV aktiv als Bezirksvorsitzender im Bezirk Südwürttemberg, also im Bereich des RP Tübingen und im Landesvorstand des Philologenverbands aktiv als Referent für Berufspolitik und auch für IT-Medien und in dieser Eigenschaft habe ich mitgearbeitet an der Entwicklung von Positionen des Verbands zum Thema Digitalisierung, was ja heute auch unser Thema sein soll.
Das heißt, wir haben den richtigen und den Fachmann am Apparat. Sehr schön. Wir haben ja gemerkt, dass langsam das Geld für die Digitalisierung auch tatsächlich an den Schulen angekommen ist. Vor wenigen Tagen oder war es sogar heute, haben wir ja gehört, dass über 200 oder 80 Tablets sind es genau gewesen, die gestohlen worden sind auf einem Gymnasium in Starnberg. Das heißt, die Ausstattung jedenfalls in Teilen in Bayern, wie wir aus dem Zeitungsartikel übernehmen, ist gut. So gut, dass schon Diebesbanden angelockt werden. Wie würdest du es erstmal generell für Baden-Württemberg denn sehen? Haben wir eine ähnlich gute Ausstattung oder sind wir noch ein Entwicklungsland, eine digitale Wüste?
Ja, das Bild ist sehr gemischt, denn die Frage ist ja nicht nur, ob wir genug Tablets in der Schule haben für die Schüler und die Lehrer, denn das läuft zwar an, es gibt ja inzwischen Milliarden für die Geräteausstattung sowohl von Schülern als auch von Lehrkräften, aber das ist ja nicht alles. Wir müssen die Schulen ja auch ans Internet anschließen und da liegt vieles im Argen. Gerade im ländlichen Raum ist es für Schulen schwierig, zum Beispiel im Rahmen des Lockdowns, des digitalen Unterrichts, dann einzelne Schüler oder viele Schüler eben zu Hause zu erreichen, wenn zum Beispiel Unterricht vom Klassenzimmer nach Hause übertragen werden soll oder wenn einzelne Schüler eben auch im ländlichen Raum wohnen und selbst einen häuslichen, schlechten Internetanschluss haben. Wir kennen ja alle diese Probleme, also das ist alles andere als gelöst, ganz zu schweigen von der Thematik der Bildungsplattformen, der Videokonferenztools und so weiter, die dann benutzt werden.
Ja, und der Wartung auch vor Ort, ne? Also da gibt es ja den Multimedienberater, der ja beraten soll und kein digitaler Hausmeister ist, aber häufig als digitaler Hausmeister missbraucht wird und auch der Netzwerkbetreuer mit Anrechnungsstunden, du wirst es besser wissen, von wann? Wann hat man die mal als große Tafel aufgesetzt? 1994 sowas rum, wenn ich mich recht entsinne?
Ja, 94, 95 oder so war es, da kamen die ersten Computer, Elektronengehirne, wie man damals manchmal noch gesagt hat, an die Schulen. Und daher stammt auch die magere Ausstattung mit Anrechnungsstunden für Netzwerkberater. Das sind ja an Gymnasien im Grunde maximal 2 Stunden, die offiziell zur Verfügung stehen, was gar nicht vergleichbar ist mit der Ausstattung zum Beispiel im beruflichen Bereich, wo ein Dutzend und mehr Stunden möglich sind.
Also auch da ist Entwicklungspotenzial beziehungsweise eigentlich dringend Notwendigkeit zur Entwicklung. Nun sehen wir also, die Ausstattung ist schon in Teilen gut, in Teilen noch nicht so gut, aber generell so, dass man sagen kann, wir können jetzt damit arbeiten und wir mussten ja, du hast es selbst schon angesprochen, ja auch damit arbeiten, der digitale Fernunterricht. Und gerade in diesem Zusammenhang hat sich ja Peter Meiniger zu Wort gemeldet, also der Verbandspräsident des Deutschen Lehrerverbandes, und sagte, es scheint doch merkwürdig zu sein. Also wir haben auf der einen Seite den Datenschutz, der natürlich wichtig ist, aber er ist nicht so wichtig wie die grundsätzliche, oder es ist nicht so wichtig wie der Bildungsauftrag. Und den seht ihr hier grundsätzlich gefährdet. Das heißt, Schulen im Distanzunterricht haben sich mit verschiedenen Fernlerntools, zum Beispiel, er nennt, glaube ich, hier konkret Microsoft Teams, ausgestattet, sich damit vertraut gemacht. Und wenn die Schulen jetzt wegen einer abstrakten Gefahr auf diese bewährte und sehr verlässlichen Arbeitsmittel verzichten müssen, ohne eine gleichwertige Alternative zu haben, dann sieht er das als hochproblematisch an. Und spannenderweise ist das ja auch etwas, das etwas Konträres ist zu dem, wie wir als Verband stehen. Das heißt, wir haben eine explizit andere Wahrnehmung und auch eine explizit andere Forderung. Kurt, könntest du uns das noch ein bisschen erklären? Wie und warum sehen wir es denn anders als Peter Meindinger?
Ja, also ich habe gestern Vormittag mit Heinz-Peter Meidinger telefoniert, weil wir ja über seine frühere Arbeit im Philologenverband auch miteinander persönlich bekannt sind. Und ich habe ihm versucht, das nahezubringen, was wir für eine Haltung haben und wo wir da eine Diskrepanz zu seinen Äußerungen sehen. Also er spricht ja das Thema Datenschutz an, erkennt an, dass es da eine Problematik gibt bei bestimmten Tools, sagt aber, wenn wir keine andere Wahl haben, dann muss der Datenschutz eben zurückstehen, damit wir unseren Bildungsauftrag erfüllen können. Ich habe ihm erklärt, dass wir in Baden-Württemberg gar nicht die Situation haben, Teams oder nichts. Denn es ist ja nicht so, dass die Schulen in Baden-Württemberg zwingend darauf angewiesen wären, im digitalen Fernunterricht jetzt MS 365 mit Teams zu verwenden, um zum Beispiel Videokonferenzen mit den Schülern durchzuführen oder Lernmaterialien auszutauschen. Seit März 2020, also seit über einem Jahr, ist sehr viel in Baden-Württemberg geschehen. Die Landesregierung und das Kultusministerium haben große Anstrengungen unternommen, um die Schulen mit datenschutzkonformen Lösungen auszustatten. Also für Videokonferenzen haben wir ja bekanntlich Big Blue Button als Plattform. Das sind viele, viele hundert Server, die inzwischen zur Verfügung stehen und die im Großen und Ganzen auch einen reibungslosen Ablauf garantieren. Genau dasselbe gilt auch für die Lernplattform Moodle, das Lernmanagementsystem Moodle. Da haben wir auch ein Angebot für Schulen, das datenschutzkonform ist und mit dessen Hilfe die Schulen alle Aufgaben, die sie im Rahmen des digitalen Fernunterrichts bewältigen müssen, auch erfüllen können. Ich sehe das an meiner Schule. Gut, da ist der Vorteil, dass wir ohnehin vorher schon Moodle eingesetzt haben und ab März 2020 dann eben auch Big Blue Button. Natürlich gab es Anlaufschwierigkeiten, man muss sich einarbeiten. Natürlich gab es auch in Zeiten des Massenansturms, als noch nicht genug Server aufgeschaltet waren, Engpässe und Ausfälle, die ersten ein, zwei Tage nach Ferien zum Beispiel. Aber inzwischen hat sich das eingespielt, sodass zuverlässig auch im Fernunterricht digital unterrichtet werden kann. Also gibt es diese Ausweglosigkeit nicht. Die Schulen in Baden-Württemberg haben eine datenschutzkonforme Alternative. Und wenn es dann nur noch um Aspekte wie, soll ich sagen, um Bequemlichkeit geht, dass man vielleicht ein, zwei Klicks mehr braucht oder die Bedienoberfläche etwas gewöhnungsbedürftig ist, dann muss man doch bei der Güterabwägung sagen, dass dann der Datenschutz, der ein hohes Gut ist, der ein Grundrecht ist, dann höher wiegt. Insbesondere ist es ja so, dass es nicht um unsere Daten geht, über die wir hier entscheiden, sondern um die Daten der minderjährigen und uns schutzbefohlenen Schülerinnen und Schüler, die wir ja nötigen, bestimmte Instrumente im Fernunterricht zu nutzen. Und da haben wir eben eine besondere Verantwortung. Da kann man aus meiner Sicht nicht von einer abstrakten Gefahr sprechen, denn das ist eine sehr konkrete Gefahr und die Frage der Gesetzeskonformität ist, selbst wenn sie abstrakt sein sollte für uns Beamtinnen und Beamte, ja eine Frage, die eigentlich gar keine Frage ist. Wir sind von Gesetz wegen und von unserem Amtseid her zur Befolgung der geltenden Gesetze genötigt, gezwungen. Und wenn der Landesbeauftragte für den Datenschutz, also eine staatliche Behörde, uns sagt, ihr könnt bestimmte Dinge nicht nutzen, dann sind wir daran gebunden oder sollten uns zumindest daran gebunden fühlen. Außerdem habe ich Heinz-Peter Meidinger gesagt, dass der Datenschutz ja nicht das einzige Thema in diesem Zusammenhang ist. Wir sind Lehrer und es geht um Bildung und in diesem Fall geht es auch um Verbraucherbildung und Medienbildung. Und da ist es eben die Frage, ob die primäre Aufgabe der Schule die ist, neue Nutzergenerationen an Marktführer-Software heranzuführen, oder ob es nicht doch vielmehr Aufgabe der Schule ist, den Schülerinnen und Schülern im Sinne einer Medienbildung, die am Ideal des mündigen Bürgers, der autonom selbst entscheiden kann, eher angezeigt ist, auch Wahlmöglichkeiten zu eröffnen, also die Schüler nicht gleich in den goldenen Käfig eines kommerziellen Anbieters einzusperren, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, auch alternative Software zu nutzen. Und der dritte Aspekt, der eigentlich der wichtigste ist, ist das Thema der digitalen Souveränität. Das heißt, die Frage, ist denn der Staat, der ja von unserer Verfassung her den Auftrag hat, die Aufsicht über das Bildungswesen zu führen, in der Lage, auch die digitalen Schulen, genauso wie die analogen Schulen aus Stein, Stahl und Glas, dauerhaft selbst zu betreiben und die Lern- und Lehrbedingungen darin selbst zu kontrollieren. Und das ist eben unserer Auffassung nach nur dann möglich, wenn der Staat die Cloud-gestützten Lernplattformen selbst betreibt und wenn er da kontrollierbare Software, also offene Software, verwendet, die eben sicher datenschutzkonform betrieben werden kann. Was das Thema digitale Souveränität angeht, hat Heinz-Peter Meilinger übrigens großes Verständnis gestern gezeigt und auch zugesagt, das zukünftig in die öffentliche Diskussion einzubringen. Er hat auch zugesagt, das Thema Alternativen bereitzustellen, stärker zu fokussieren in der Öffentlichkeit in der Zukunft. Nur beim Thema Verbraucherbildung, da waren wir noch ein bisschen auseinander.
Jetzt muss ich nachfragen, was heißt denn hier auseinander? Also ich hätte jetzt gedacht, das sei doch irgendwie klar. Also ist eine Verbraucherbildung, bedeutet ja das eine kennenlernen, ohne es quasi zwanghaft den Leuten überzustülpen. Also ein Kollege hat gesagt, man darf die Schüler nicht zu früh veräppeln. Also Wortwitz, ne? Mit Apple-Geräten einbinden und nicht nur ihnen die Fenster zeigen, also das Windows, sondern zum Beispiel auch Linux und eben, wie du vorhin ausgeführt hast, das Grundsätzliche. Wie fern gibt es denn da Dissens?
Naja, das Argument, mit dem wir konfrontiert werden, ist, dass doch im Grunde die Microsoft-Produkte gesellschaftlicher Standard seien, in der Wirtschaft ebenfalls Standard seien, bei Bewerbergesprächen vorausgesetzt würden und ohne Kenntnisse in Excel, PowerPoint, Microsoft Word und so weiter komme man ja nicht weit, wenn man sich auf eine Stelle bewirbt. Und insofern werde das von Schülern und Eltern verlangt und da könne doch die Schule sich nicht verweigern und dann andere Software, die keinen interessiert, verwenden. Unser Argument ist, dass wir kompetenzorientiert unterrichten. Das heißt, die Schüler lernen nicht, ein bestimmtes Produkt zu verwenden, sondern sie lernen Textverarbeitung, sie lernen Tabellenkalkulation, sie erlernen das Erstellen von digitalen Präsentationen. Und das ist nun wirklich zweitrangig, ob ich das mit LibreOffice, einer offenen Software, lerne, was eine Formatvorlage in Word ist oder wie Formeln in Tabellenkalkulation formulieren, funktionieren. Das ist im Prinzip ja genau dasselbe wie bei anderer Software, wie bei Apple Pages oder wie bei Microsoft Office. Klar, die Benutzerführung ist etwas anders, das Menü ist anders, sieht auch anders aus, sind auch andere Farben. Aber ich meine, wir als Lehrkräfte sind Akademiker und Profis, wir können uns in sowas einarbeiten, die Schüler in der Regel noch sehr viel schneller. Und ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob der Personalchef, der dann die Bewerberrunde hat und den Bewerber fragt, ob er denn eine PowerPoint-Präsentation erstellen soll, wirklich entsetzt ist, wenn dann der Bewerber sagt, nein, aber ich kann das mit LibreOffice machen und ich bin bereit, mich in kürzester Zeit in jede andere Präsentationssoftware einzuarbeiten. Unter Umständen kann das sogar in einem Bewerbergespräch ein großes Plus sein, wenn jemand über den üblichen Horizont softwaremäßig hinausblicken kann.
Ja, zumal es ja auch gerade bei den Konferenztools dahin geht, dass, also wir wissen es ja aus Banken, immer genau geschaut werden, ob wirklich Microsoft Teams verwendet werden muss. Also auch dort ist es nicht so, dass unkritisch nur das Gute gesehen wird, sondern auch sehr wohl auf den Datenschutz geachtet wird. Also das Argument ist auch nicht so eindeutig, wie es zunächst scheint, oder?
Ja, also wir hören von vielen Firmen natürlich, dass die weiterhin diese Standard-Tools einsetzen, aber genau um die Problematik wissen. Also ich weiß zum Beispiel von SAP, Weltmarktführer im Warenwirtschaftssystembereich, dass die eine Riesengruppe von über 30 Vollzeit-Informatikern beschäftigen mit einem einzigen Thema, die Datensicherheit bei MS 365 sicherzustellen, weil die wissen, dass das nicht so ohne ist. Und ich meine, diese IT-Profis haben wir ja an den Schulen gar nicht. Einer der Gründe, weshalb der Landesbeauftragte für den Datenschutz sagt, die Schulen können das Thema kommerzielle Cloud-Software nicht beherrschen. Das lernt auch die Industrie. Ich weiß auch von Firmen, also bei Google, bei Apple sowieso nicht, da wird für in sensiblen Bereichen werden keine Microsoft Cloud-Produkte eingesetzt. Also das machen die nicht. Die wissen schon, dass sie auf ihre Betriebsgeheimnisse selbst gut aufpassen müssen.
Gut, ich denke, jetzt haben wir das Thema ganz gut umrissen. Wie sieht es denn aus? Und das ist ja auch eine Entwicklung, die ich immer wieder höre. Tablet-Klassen ist das eine, oder auch, dass Schüler schon ab der 5. Klasse gerne mit dem Tablet schreiben und nicht mehr Hefte und im nächsten Schritt auch nicht mehr die Bücher haben, die sie sich auch noch schnell digital besorgen. Was ist da deine Einschätzung dazu, Kurt?
Ich finde, man muss das sehr differenziert sehen. Tablets sind ein cooles Werkzeug, das man wunderbar einsetzen kann. Gerade jetzt hier bei unserer Webkonferenz ist es gut, um Filme aufzunehmen, zu schneiden, Medien zu bearbeiten und so weiter. Aber wir müssen differenzieren. Es gibt gewisse Kulturtechniken und dazu gehört meiner Auffassung nach auch das handschriftliche Schreiben, die grundlegend sind und die erlernt werden müssen. Auch wenn man im späteren Leben eher tippt oder gar wischt. Die Studienlage ist ein bisschen uneinheitlich dazu, aber es gibt sehr viele Studien, die darauf hinweisen, dass im Hirn diese Verbindung von Motorik und Kognition sehr eng miteinander verbunden ist. Also das handschriftliche Schreiben, wo sich Wörter mit Bewegung und der Optik verbinden, hilft anscheinend, also der Meinung einiger Forscher, beim Einprägen von Inhalten und zwar intensiver als Tippen. Jetzt bin ich da nicht der entsprechende Forscher, aber ich kann mir das persönlich sehr gut vorstellen, dass es einfach wichtig ist, diese körperliche Erfahrung mit Schrift und Schreiben eben auch zu haben, den Formen der Buchstaben und so weiter. Und ich denke, dass es in der Grundschule wichtig ist, dass das handschriftliche Schreiben wirklich eingeübt wird. Wir haben ja auch nicht die Vorstellung, dass, wie soll ich sagen, nur weil es elektronische Hilfsmittel gibt, die entsprechenden analogen Grundfertigkeiten abgeschafft werden müssen. Also niemand würde zum Beispiel sagen, dass nur weil wir jetzt Google Translate haben, der Fremdsprachenunterricht überflüssig geworden ist. Und niemand sagt, nur weil wir Taschenrechner und Tabellenkalkulationen haben, brauchen wir nicht mehr ein Grundverständnis für Mathematik und gewisse Kopfrechenfähigkeiten. Und das Gegenteil ist richtig. Damit wir digitale Techniken beherrschen und auch nicht sklavisch auf diese angewiesen sind, sondern wenn wir gerade mal keinen Taschenrechner haben, trotzdem ein mathematisches Problem abschätzen können oder uns auch mal ohne Tablet schriftlich austauschen können, brauchen wir einfach diese zivilisatorischen Grundkulturtechniken, lesen, schreiben, rechnen, auch ohne digitale Hilfsmittel.
Zumal wir auch dann große Ableckungspotenziale haben. Wer in der letzten Reihe sitzt, der hat ja dann eine mehrfache Reihenarmada, je nachdem natürlich nach Sitzordnung von Bildschirm und dann noch irgendwo klein den Lehrer. Also auch dort wird es dann natürlich schwierig, die Aufmerksamkeit zu halten. Und wenn der eine oder andere noch etwas kritzelt, während er so halb dem Lehrer zuhört, scheint es nochmal was anderes zu sein, als wenn er dann aktiv, ich weiß auch nicht, Candy Crush oder so spielt auf seinem PC und dann
Ja, ich
heimlich
meine,
daddelt. Ne?
wir kennen das ja alle. Ich meine, du hast völlig recht. Noch nicht mal Erwachsene sind immer in der Lage, sich bei Videokonferenzen auf die Konferenz selbst zu konzentrieren, wenn sie nebenan das Internet haben, das mit vielfältigen Angeboten lockt, sodass man in etwas uninteressanten Phasen geneigt ist, mal woanders hin zu klicken. Wie sollen wir das dann von Grundschulkindern erwarten oder auch von Kindern in der Unterstufe oder von pubertätsgerüttelt und geschüttelten Kindern. Das ist eine große Problematik.
Also mehr Sicherheit bringen die althergebrachten Dinge. Und ansonsten haben wir ja das ja auch ein bisschen Baden-Württemberg, und zwar nicht mehr im Sinn dieser klassischen Medienbildung, sondern richtig auch Informatik in der 7. Klasse, wo wir ja dann wirklich auch schauen, wie funktioniert denn ein Algorithmus, wo wir so mit also mit leichten Lernprogrammen einfach dieses Verständnis schulen. Und das ist, denke ich, ja auch das, was du gesagt hast. Also diese grundsätzlichen, man muss ja Kompetenzen heutzutage sagen, sind es ja, die so wichtig und entscheidend dann sind. Und nicht nur das Benutzen, sondern wie funktioniert es und was steckt dahinter? Das sind ja die spannenden Fragen eigentlich.
Ja, du hast völlig recht. Also im Sinne einer emanzipatorisch verstandenen Medienbildung, die an der Erziehung zum mündigen Bürger orientiert ist, gehört es heutzutage tatsächlich auch zu grundlegenden Kulturtechniken, das Funktionieren digitaler Geräte zu verstehen, damit man sie nicht nur bedienen, sondern auch beherrschen kann und eben nicht von der Digitalisierung und den Algorithmen selbst beherrscht wird. Manchmal, weiß ich nicht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen polemisch oder so, aber wenn man so die Leute auf ihr Handy starren, durch die Gegend wanken sieht, dann hat man schon manchmal die Frage im Kopf, wer ist eigentlich da der Souverän und wer ist das Endgerät? Wer steuert eigentlich dann am Ende noch wen? Und da müssen wir natürlich als Schule und als Lehrkräfte wirklich unser Bildungsideal verfolgen, dass wir mündige Bürger eben erziehen wollen, die ihr Leben selbst bestimmen können und nicht von anderen bestimmt werden, nicht von anderen Menschen und auch nicht von Geräten.
Wenn du jetzt sagen würdest, oder Gedankenexperiment, jetzt bist du allein Entscheider und hast auch genügend finanzielle Mittel. Was müsste denn sofort gemacht werden in der Schule, wenn es nach dir ginge? Was müsste man denn
machen? Also das ist jetzt natürlich sehr allgemein gestellt, die Frage. Ich meine, wenn du sagst, unabhängig von Corona und Digitalisierung, dann wäre die allerwichtigste Maßnahme kleinere Klassen. Also gerade jetzt in der Situation, wo wir natürlich im nächsten Schuljahr enorme Lerndefizite irgendwie aufholen, kompensieren müssen, und zwar nicht nur, was jetzt Lerninhalte angeht, sondern was auch Persönlichkeitsentwicklung, Wiedergewinnung von Arbeitsroutinen und von geregeltem Schulleben und so weiter, was das alles angeht, soziale Kompetenzen wieder in der Gruppe, sich einzufügen, sich anzupassen, sich gemeinsam auf ein Thema zu konzentrieren, auf andere einzugehen und so weiter. Da brauchen wir Zeit als Lehrkräfte und da hilft es uns enorm, wenn wir kleinere Lerngruppen haben. Und ich sehe mit großer Sorge, wie jetzt wieder die übliche, der Sparfuhrer um sich greift. An meiner Schule werden kleine Klassen aufgelöst, zu großen Klassen mit 30 und mehr Schülern zusammengelegt. Ich finde es unmöglich. Ich verstehe gar nicht, warum nicht die gute Situation auf dem Lehrermarkt genutzt wird, um über den unmittelbaren Bedarf hinaus Lehrkräfte einzustellen, damit man diese kleinen Lerngruppen bewahren kann, weitere Klassen teilen kann. Dann natürlich ist es so, dass wir Lehrkräfte einfach überlastet sind mit den vielfältigen Aufgaben, die auch außerunterrichtlich auf uns einströmen. Gerade auch in der Pandemiesituation. Wir haben ja eine Arbeitszeit- und eine Arbeitsbelastungsstudie gemacht, die gezeigt hat, dass schon vor der Corona-Pandemie die Arbeitszeit und die Belastung gerade gymnasialer Lehrkräfte übermäßig groß ist. Und hier muss dringend gegengesteuert werden. Wir müssen dringend von den 25 Deputatsstunden auf die 23 Stunden, die wir schon mal hatten, zurück. Im Grunde muss man sagen, mittelfristig müssten wir Richtung 22 Deputatsstunden gehen, damit wir gewissenhaft unsere Aufgabe machen können. Die allermeisten Lehrkräfte reduzieren ja freiwillig ihr Deputat, wenn sie gewissenhaft Unterricht machen wollen. Und das kann es ja nun wirklich auch nicht sein, dass die Lehrkräfte privat gute Bildung finanzieren, indem sie auf Einkommen und Versorgung im Ruhestand verzichten, weil es anders nicht möglich ist, ausreichend auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen einzugehen. Also im allgemeinen Schulbereich wären da massive Investitionen natürlich notwendig für eine auf jeden Fall. Und ich meine, was Digitalisierung angeht, da gibt es große Aufgaben, was Glasfaserverkabelung angeht, um den ländlichen Raum besser zu versorgen mit Internet. Die Gerätefrage haben wir ja schon angesprochen, aber darüber hinaus finde ich das Allerwichtigste, dass wir natürlich sinnvolle Konzepte brauchen für den Fall, dass wieder digitaler Fernunterricht oder Wechselunterricht angesagt ist. Und daran hapert es ja am allermeisten. Die meisten Lehrkräfte waren erstmal komplett überfordert mit der Situation. Natürlich haben wir uns alle große Mühe gegeben und haben auch Großartiges geleistet, aber das muss systematisiert werden. Da muss es auch offizielle Handreichungen geben. Es muss doch so sein, dass wir die Moodle-Lernsequenzen vom ZSL geliefert bekommen und bildungsplangerecht und schulartgerecht fertig quasi einsetzen können, an unsere Bedürfnisse anpassen können. Es ist unmöglich, dass jeder Lehrer, jede Lehrkraft von der Auswahl der Plattformen, die benutzt werden, über die Geräte und dann die Unterrichtsgänge des Ei des Kolumbus von Grund auf neu erfinden muss. Also so kann es auf gar keinen Fall weitergehen. Da sind auch große Anstrengungen des ZSL erforderlich, um mit Lernmaterialien und Lernkonzepten, die wirklich für gymnasiale Bedürfnisse angepasst sind, uns Lehrkräfte zu unterstützen.
Wenigstens Dienstgeräte kommen jetzt, wenigstens in Teilen in Baden-Württemberg an. Vielleicht dazu abschließend noch deine Einschätzung, ist jetzt endlich alles gut?
Nein, ich habe die offenen Fronten habe ich ja gerade genannt und ich meine, das Thema Dienstgeräte selber ist ja auch ein weites Feld. Also das erste ist die Finanzierungsfrage. Wir bekommen dienstliche Geräte in sogenannten Vollzeitäquivalenten zugeteilt. Das heißt, pro vollbeschäftigte Lehrkraft an der Schule gibt es den Anspruch auf ein Gerät. Jetzt ist es aber so, dass der weitaus größte Teil der Lehrkräfte Teilzeit beschäftigt ist, sodass der größte Teil der Lehrkräfte überhaupt keinen Anspruch auf ein eigenes Gerät hat, sondern es sich teilen müsste. Also zum Beispiel zwei Teilzeitbeschäftigte eben ein Gerät. Wie soll das gehen? Zumal in Pandemiezeiten oder bei häuslichem Unterricht. Und das ist ein absolutes Unding. Sowas gibt es in der freien Wirtschaft, mit der man ja immer gern verglichen wird, überhaupt nicht. Da kriegt jeder Praktikant ein eigenes Gerät. Die zweite Frage ist, welches Gerät? Ist es mit einem Gerät getan? Da werden zum Beispiel Lehrkräften Laptops oder iPads oder Tablets eben in die Hand gedrückt. Okay, damit kann man was machen, zum Beispiel Videokonferenzen bestreiten, aber man kann nicht sinnvoll Unterricht vorbereiten. Ich kann damit nicht längere Texte bearbeiten, Arbeitsblätter erstellen und so weiter. Dafür bräuchte ich einen vollwertigen PC oder ein Notebook. Und die nächste Frage ist dann das Gerät, das Betriebssystem, harmoniert das mit den offiziellen datenschutzkonformen Bildungsplattformen? Da gibt es dann auch zum Beispiel Inkompatibilitäten zwischen Apple-Produkten auf der einen Seite und Big Blue Button dann als Videoplattform. Das sind alles sehr komplexe Fragen. Und was fehlt, ist hier ein einheitlicher Masterplan, irgendwie eine Handreichung, damit Schulen und Schulträger und Lehrkräfte wissen, in welche Richtung soll es denn gehen. Ich befürchte, dass im Moment flächendeckend gravierende Fehlentscheidungen getroffen werden, die falschen Geräte zum Beispiel angeschafft werden, die kaum benutzt werden können und dann für teures Geld gekauft, aber irgendwo im Abstellraum dann vergammeln irgendwann. Also das ist teurer Elektroschrott, der da zum Teil angeschafft wird. Insofern ist das alles jetzt sehr überstürzt passiert und leider nicht mit ausreichender Planung und Hilfestellung.
Gut, vielen Dank, Kurt. Wir nähern uns der berühmten halben Stunde-Marke, sodass wir uns jetzt auch noch einer zweiten Sache nähern, meiner Kreativfrage zum Schluss. Kurt, wenn du jetzt auf eine einsame Insel müsstest und keine Familienmitglieder mitnehmen würdest, würdest du eine große Familie mitnehmen, welche drei Sachen würdest du mitnehmen?
Oh, also ich habe zwei Hobbys. Ich fotografiere sehr gerne und ich spiele sehr gerne Geige. Also ich würde meine Geige mitnehmen und meinen Fotoapparat. Und das Dritte ist, ich brauche irgendwie geistige Nahrung. Also ich würde wahrscheinlich die zweisprachige Gesamtausgabe von Titus Livius Ab Urbe Condita mitnehmen und mein Latein ein bisschen aufpeppen.
Nicht das Tablet, um dir da quasi Amazon Digital draufzuladen und der App alle Bücher zu haben.
Also wenn ich das Tablet mitnehmen könnte, das wäre ja dann der vierte Gegenstand. Also wenn die Fee so großzügig wäre, wäre ich unendlich dankbar. Dann würde ich nicht die analoge Geige, sondern die digitale mitnehmen und dann auf dem Tablet immer das Playback von der Band. Ich könnte das Solo spielen und hätte viel Spaß auf der einsamen Insel.
Gott, vielen Dank für deine Zeit heute Morgen. Und ich denke, das sind jetzt wichtige Dinge gewesen. Haben wir auch ja deswegen gemacht, weil wir immer wieder ähnliche Fragen und ähnliche Zuschriften bekommen haben. Und ich denke, jetzt können wir doch ein bisschen verstehen, warum die vielleicht erstmal lebensfremd scheinende, aber wie du gut ausgeführt hast, eigentlich sehr nachhaltig und auf das Leben schauenden und das Leben im Fokus haben, nämlich den mündigen Schüler und eben den mündigen Bürger dann auch haben. Okay, vielen Dank, Kurt.
Ja, vielen Dank, Max, für das Gespräch.